Meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Forum Beobachtungen zur Institution der Bundespressekonferenz und dem Berliner Parlamentsjournalismus. Das passt natürlich sehr gut hier ins Haus der Bundespressekonferenz, dieser Institution. Seit 1949, da wurde sie gegründet, im Oktober 2014, im letzten Jahr wurde groß das 65-jährige Jubiläum gefeiert. Ich erinnere mich an meinen ersten Besuch in der Bundespressekonferenz. Das war 1985, als ich ein Praktikum machte bei einem niederländischen Fernsehkorrespondenten, der mit mir in Bonn in diesen Saal ging und zu mir sagte: Das ist eine Institution. Und ich sage, als Studentin damals war ich auch wirklich ehrfürchtig und dachte, boah, hier sind die, die wirklich wichtig sind und die was zu sagen bzw. zu schreiben haben. Die Frage ist es heute noch so? Sitzen da die, die was zu sagen und was zu schreiben haben und die in unserer Gesellschaft die Meinung machen und das Politikbild abbilden, so wie sich die Politik vielleicht auch sieht oder eben nicht gerne sehen möchte. Ich freue mich über meine Gäste hier auf dem Podium. Darf beginnen mit dem Vorsitzenden der Bundespressekonferenz, Dr. Gregor Mainz. Er ist seit 1997 Korrespondent für die Rheinische Post in Bonn und Berlin und hat auch promoviert über Parlamentsberichterstattung. Also ist eigentlich ein gerader Weg dann von dieser Promotion zum Vorsitzenden der Bundespressekonferenz. Und ich darf begrüßen Klaus Vater. Auch er war lange Jahre Mitglied der Bundespressekonferenz, nämlich von 1972 bis 1989, damals als Redakteur. Dann ist er aber in die Politik gewechselt und Sprecher des Bundesarbeitsministeriums und des Gesundheitsministeriums geworden und auch stellvertretender Regierungssprecher. Inzwischen sieht das alles ein bisschen gelassener und kann Krimis schreiben, hat Zeit für solche schönen Dinge, hat aber also beide Seiten der Bundespressekonferenz erlebt. Da sind wir gespannt auf Ihre Beobachtungen. Dann begrüße ich Thilo Jung. Er ist freier Chefredakteur der Informationsreihe Jung und Naiv, Publizist bei Krautreporter und er hat das Format Bundespressekonferenz für Desinteressierte ins Leben gerufen. Also man kann die Bundespressekonferenz jetzt immer nachschauen. Erst bei YouTube, jetzt eben bei Jung und Naiv im Netz. Dann haben wir den Blick von außen. Darüber freuen wir uns auch sehr. Wir haben Birgit Schwarz bei uns. Sie ist Leiterin des Büros Berlins, des österreichischen Rundfunks. Und das ist sozusagen ihre zweite Runde, die sie in Berlin dreht. Sie war schon früher hier als Korrespondentin für den österreichischen Rundfunk. Jetzt ist sie wieder da. Kurze Zwischenstation in Wien. Sind wir eben gespannt auf die Beobachtungen, auch vielleicht der Veränderungen in der Bundespressekonferenz. Erik Gouyer ist hier. Der ist seit März diesen Jahres Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, war auch Korrespondent hier in Berlin, aber auch in Moskau und auch schon Korrespondent für die DDR und ist sozusagen ein Neue Zürcher Zeitungs-Urgestein, denn seit fast 30 Jahren arbeitet er dort. Herzlich willkommen. Und wir haben noch den wissenschaftlichen Blick von außen. Ich begrüße Nicolas Hubé. Er ist seit 2007 Associate Professor an der Sorbonne in Paris, hat aber auch hier in Deutschland, in Berlin studiert. Und er hat geforscht über die Rolle der Bundespressekonferenz in Bonner und in Berliner Zeiten. Also Ihnen allen herzlich willkommen. Mein Name ist Anke Plättner. Ich bin freie Journalistin, bin seit 2002 hier in Berlin, berichte für WDR und Phoenix und leite und moderiere seit September die Phoenix-Runde und auch die WDR-Interviewsendung 1:1. Herr Mainz, ich möchte gerne mit Ihnen beginnen. Die Bundespressekonferenz in einem Satz. Ist es noch eine Institution?
Dann muss man schon bestätigen, dass es eine Institution ist. Ich wundere mich eigentlich eher umgekehrt, warum es diese Institution nur in Deutschland gibt. Denn eigentlich müsste man ja sagen, ist es normal für Journalisten, dass die Regierung allein entscheidet, wann sie etwas sagt, dass sie allein entscheidet, ob sie überhaupt etwas sagt, dass sie allein entscheidet, wen sie dazu einlädt, und dass sie allein entscheidet, wem sie dann das Wort erteilt, und im Zweifel wird das ja dann, Herr Vater, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber wenn man die Wahl hat, ob man das zu unangenehmen Zeitpunkten macht, eher nicht dazu neigen. Und das ist bei uns anders. Wir haben sozusagen die Pressefreiheit mit Leben erfüllt. Wir laden ein. Die Regierung ist bei uns selbstverständlich dreimal in der Woche zu Gast. Ob es jetzt gerade glücklich ist für die Regierung oder nicht, sie stellt sich komplett unseren Fragen und wir bestimmen auch, wer das Wort erteilt bekommt, und das sind alle Mitglieder.
Was hat sich denn aber verändert seit den vielen Jahren, die Sie die Bundespressekonferenz beobachten?
Naja, der Rhythmus hat sich stark verändert der Politik. Also ich kann mich erinnern, als ich in die politische Berichterstattung einstieg, als junger Volontär, da wusste man ungefähr am Anfang des Monats, welche Themen am Ende des Monats noch wichtig wären. Dann sind wir nach Berlin gewechselt, da wusste man so ungefähr am Anfang der Woche, welche Themen am Ende der Woche noch gespielt worden wären. Und heute ist es so, morgens weiß man nicht, worüber man abends schreiben wird. Und in diesem Tempo hat natürlich auch die Bundespressekonferenz eine ganz andere Rolle bekommen. Und ich bin auch hier nicht so sehr, um jetzt meine Beobachtung teilzugeben, den Interessierten, sondern um selbst zu beobachten und zu schauen, was die Bundespressekonferenz alles lernen kann, auch aus diesem Kongress, und wie wir uns für die Zukunft neu aufstellen können.
Aber trotzdem würde ich gerne noch mal den Blick zurück machen, nämlich gemeinsam mit Herrn Vater, wenn Sie das Mikrofon vielleicht kurz weitergeben. Herr Vater, sind Sie eigentlich damals als Sprecher gerne in die Bundespressekonferenz gegangen?
Nein.
Warum nicht?
Weil es eine komplizierte Arbeit war. Sprecher eines Ministeriums zu sein, bedeutet Vorarbeiten leisten, sich einstellen auf komplizierte Debatten, Debattenabläufe vorahnen, vorspielen, sich vorstellen, also sich sicher machen, eine gute Basis für eine gute informationelle Basis haben, etc. pp. Das heißt, wenn Sie in die Bundespressekonferenz steigen und Ihren Job gut machen wollen, dann müssen Sie 3, 4, 5 Stunden investiert haben, damit sie einigermaßen wirklich da einsteigen können. Das ist Arbeit, man weiß nie, was kommt. Es gab eine Zeit, da wurden die Sprecher gegrillt, ich auch. Das wird heute so ein bisschen mythenhaft überhöht. Aber es war eben Arbeit und ja, gerne nicht. Wir gehen gerne zur Arbeit.
Okay. Gibt es eine bestimmte Pressekonferenz, an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, das ist für mich sozusagen legendär in dem positiven oder negativen Sinne?
Da diese Frage irgendwann kommen würde heute, habe ich mich hingesetzt gestern Abend und habe mir das überlegt. Ja, die gibt es. Das war entweder der 16. oder der 18. September 2002. Da hatte die damalige Justizministerin, Frau Däubler-Gmelin, einen ziemlich schrägen Vergleich gezogen zwischen Bushs Außenpolitik und Hitlers Eroberungspolitik. Sie wurde gescholten und sie schickte dann montags morgens ihren Pressesprecher. Miserabel ausgerüstet, miserabel informiert in die Bundespressekonferenz, und dieser arme Kerl ist eine Dreiviertelstunde lang, hat er mit dem Hintern auf der Herdplatte gesessen, 200 Grad, mehr ging nicht, und musste sich verteidigen, musste also eine Position verteidigen, die er nicht richtig mitbekommen hatte. Er hatte also keine sicheren Informationen. Er wurde von allen Seiten unter Beschuss genommen. Das war so etwas wie ein Stück Traumatisierung. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie schrecklich das war. Wir haben daneben gesessen, wir haben wirklich mit dem Mann mitgeschwitzt und mitgelitten. Ich habe Gott sei Dank so eine Situation nicht erlebt, aber das ist mir schon in Erinnerung geblieben.
Dann gab es aber, dann, das führte doch dann dazu, dass Frau Däubler-Gmelin gerufen wurde in die Bundespressekonferenz, war das nicht so?
Ja, das war freitags in der Bundespressekonferenz, ein paar Tage später war sie weg.
Okay, also da sieht man, dass die Bundespressekonferenz durchaus mächtig dann ist.
Allerdings.
Ja. Deshalb würde ich ganz gerne mal den Wissenschaftler befragen, bevor wir den Außenblick noch haben. Herr Übe, Sie forschen über die Bundespressekonferenz die ganze Zeit. Wie stark oder wie mächtig ist diese Bundespressekonferenz?
Ja, danke zuerst, dass ich eingeladen worden bin. Und ich wollte zuerst sagen, es ist komisch, als Wissenschaftler von seiner Befragte befragt zu werden. Normalerweise fragen nicht Mäuse Wissenschaftler, was denken sie über uns, sondern die forschen weiter. Und hier habe ich bin in einer komischen Position, ich habe mehrmals verschiedene Leute hier interviewt, hier oder in der Saal, und ich habe dann in den Archiv der Bundespressekonferenz gesessen. gewühlt in den verschiedenen Kartons und auch die Archive der Regierung, weil ich verstehe meine Arbeit so in dieser Beziehung, dieser Geben und Nehmen zwischen Regierung und Journalisten. Und es ist schon was sehr Deutsches, schon im Vornherein von der Geschichte, dass man nicht zuerst die Pressefreiheit im Vordergrund hatte in 1949, sondern eher eine Meinung der Öffentlichkeitsarbeit. Man muss die Bürger erziehen in die Demokratie. Und das war das Ziel sowohl der Journalisten als auch der verschiedenen Pressesprecher, die auch sehr oft Journalisten waren. Und das hat schon seine Spuren nach dem Ersten Weltkrieg. Der Pressefreiheitskampf kam dann eher in den 60er über die Spiegel-Affäre und dann hat man sich ein bisschen emanzipiert. Aber die 10 ersten Jahre waren schon in diesem Aufbau der neuen Demokratie in Deutschland und die Journalisten haben diese Institution auch so aufgebaut, so aufgestellt, dass man schon festen, freie journalistische Regeln setzt in diese Institution. Man muss auch dazu sagen, das ist nicht nur eine Geschichtssache, sondern es ist auch eine Kontextsache, eine deutsche föderalistische Kontext. Bonn war sozusagen ein kleines Dorf, niemand wollte hin, es gab einen Mangel an Wohnungen, auch für die Journalisten und es war wirklich auch eine Geben und Nehmen. Teilweise hat die Regierung auch geholfen, damit die Journalisten nach Bonn kommen und dagegen hat man auch diese Pressekonferenz ermöglicht. Wenn man auch in den Archiv ein bisschen früher, so zwischen 46 und 49, gab es die Frankfurter Pressekonferenz, die war nicht so autonomisiert wie die Bundespressekonferenz kurz danach. Das ist dann auch interessant.
Aber wenn Sie sagen geben und nehmen, dann widerspricht das ja so ein bisschen dem Eindruck, den man hat, wenn man in diesen Saal schaut, da sitzen die einen und da sitzen die anderen. Das ist ja eigentlich sehr konfrontativ. Also ja. Das würden Sie sagen, ist aber eigentlich nicht so.
Doch, es gibt diesen Saal, es gibt diese Pressekonferenz, man setzt diese Regeln, man ist in der Konfrontation. Aber daneben kann man auch was anderes zusammentun. In den Archiv sieht man manchmal, dass die Journalisten die Regierung fragt, wie könnte man das und das machen. Oder die Regierung sagt, könnten sie nicht, zum Beispiel, ein klares Beispiel war in den 70er, was tut man mit den DDR-Journalisten? Nachdem man in den 60er die rausgeschmissen hatte. Und hier war es schon in den 60er eine Arbeit mit der Regierung. Und dann kam Brandt und sagte, es gibt die Ostpolitik. Und die Journalisten haben immer an die Tür geklopft und die DDR-Journalisten wollten rein. Die Frage war, soll man die in der BPK einlassen, als deutsche Journalisten, oder als Ausländer, also ja. In der VAP. Und dann gab es ganz klar nach 1972 so eine Handlung zwischen Regierung, BPK und VAP, die sollte schon mal in der VAP gehen. Zwar bedeutet es fast, dass Deutschland in zwei geteilt und es zwei Staaten gibt, weil wenn die DDR als Ausländer Journalisten betrachten werden, vielleicht gibt es dann ein Ausland, das DDR sich nennt.
Okay, wollen Sie dazu was sagen?
Letztlich vom Fakt her war es tatsächlich so, es gab ja dann zwei Motivationswege. Im Umfeld des Mauerbaus ist tatsächlich sehr stark diskutiert worden, ob die Provokationen, die von den Journalisten aus der DDR in der Regierungspressekonferenz betrieben worden sind, dazu führen sollten, dass sie ausgeschlossen werden. Es ist deswegen sogar die Satzung geändert worden, um dem gerecht zu werden. Aber letztlich sind sie selber gegangen. Und so wie ich mir das habe erzählen lassen, haben sie großen Wert darauf gelegt, in den Verein der Auslandspresse einzutreten, um deutlich zu machen, dass es sich um zwei Staaten handelt.
Ja, aber das hat dann 5 Jahre gedauert, dass sie dieser Schritt in Richtung VAP machten.
Ja. Verein der Auslandspresse ist ein schönes Stichwort, um an Birgit Schwarz und Erik Guhe den Blick von außen zu wagen. Birgit Schwarz, was ist für eine Österreicherin, wenn sie hierher kommt als Korrespondentin, wie wichtig ist da diese Bundespressekonferenz?
Sehr wichtig, weil sie gerade Auslandskorrespondenten Zugang und Fragemöglichkeiten eröffnet, die man ja normalerweise nicht so hat. Wenn man eben für ein ausländisches Medium hier in Berlin berichtet, dann wird man zwar ernst genommen, aber man muss sich immer ein bisschen hinten anstellen. Also es ist schon klar, dass deutsche Politiker und ihre Sprecher schon erst einmal die eigenen Medien bedienen wollen. Und insofern ist die Bundespressekonferenz ein guter Ort, um Fragen zu stellen und um Zugang zu Personen zu haben, die einem sonst nicht so leicht den Zugang ermöglichen. Das ist die eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ganz generell, vielleicht kann ich da das Gegenbeispiel aus Wien erzählen. Als ich begonnen habe, als sehr junge Journalistin in Wien zu arbeiten, gab es bei uns eine Institution, und zwar, ich weiß nicht, wer von Ihnen Wien kennt, aber unsere Regierung arbeitet in sehr schönen historischen Gebäuden. Und im Bundeskanzleramt gibt es den sogenannten Steinsaal. Und in diesem Steinsaal hat jede Woche nach dem Kabinett, nach der Kabinettssitzung, bei uns in Österreich heißt das Ministerrat, eine Begegnung zwischen den Ministern und den Journalisten stattgefunden. Das war eine wunderbare Institution, die unser früherer Bundeskanzler Bruno Kreisky eingeführt hat. Und das war sehr demokratisch und auch sehr im Sinne der Pressefreiheit, weil man konnte dort mehr oder weniger jeden Minister, Ministerinnen gab es damals noch keine, sehr direkt konfrontieren und ansprechen. Das ist dann abgeschafft worden. Das ist dann abgeschafft worden unter Bundeskanzler Schüssel. Da hat man diese offene Begegnung im Steinsaal abgeschafft und hat also ein sehr restriktives Format mit die Regierung entscheidet, wen sie hinstellt. Es kommen nicht mehr alle Minister, sondern je nachdem die Regierung beschließt, wer jetzt was zu sagen hat und wer keinesfalls sozusagen sich den Journalisten stellen muss. Es wurden dann so Podien aus Plexiglas aufgestellt und da stehen jetzt zwei Regierungsvertreter. Es ist Distanz, es ist Absperrung und es ist eigentlich mehr die Situation einer Pressekonferenz von Gnaden der Regierung. Und das ist ein Zustand, der nicht sehr befriedigend ist und insofern, der Vergleich macht Sie sicher. Ich bin vor einigen Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen und das ist schon eine andere Situation hier, weil man einfach dreimal in der Woche die Möglichkeit des Zugangs hat.
Weil die Sprecher und Sprecherin hier zu Gast sind, Herr Guhir, wie ist es von Ihrem Empfinden her, ist das was typisch Deutsches, diese Bundespressekonferenz?
Ja, ganz eindeutig. Das gibt es sonst so nirgends, glaube ich mindestens. Ich kenne es nicht. In der Schweiz definitiv gibt es das nicht. Es ist eigentlich empirisch schon das Normale, dass die Regierung das Informationsmonopol hat und dass sie davon auch nach ihrem Gutdünken Gebrauch macht, mindestens versucht, nach ihrem Gutdünken davon Gebrauch zu machen. Das heißt aber deswegen ja nicht, dass es in den anderen Ländern keine Pressefreiheit gäbe. Es ist halt ein wenig anders organisiert. Das deutsche Modell ist sicherlich eines für die Journalisten sehr angenehmes. Vielleicht ist es auch für die Regierung gar kein so unangenehmes. Der Herr Vater musste es zwar leiden und irgendwie überstehen jeweils, aber es gibt ja dann auch eine Form der Vertrautheit und ich will jetzt gar nicht sagen der Komplizität, aber es ist ja schon eine sehr auch ritualisierte Form der Befragung, so die kleinen Kämpflein, die man da ausficht, die Journalisten und die Pressesprecher und das kann man ja dann irgendwann, beide Seiten beherrschen das Spiel und wenn nicht die ganz großen Fragen anstehen, die dann meistens personalpolitischer Natur sind, wie im Fall von Frau Däubler-Gmelin, ich erinnere mich an die Pressekonferenz auch, dann ja, ist es eben nicht so, dass die großen Fragen diskutiert werden.
Das wäre jetzt direkt meine Nachfrage. Wenn man sagt, es ist ritualisiert, dient das denn wirklich ja der Informationsfindung?
Es ist eine Frage, die ein bisschen wegführt von der Bundespressekonferenz und ein wenig hin zum, sagen wir mal, deutschen Journalismus, Regierung, also politischen Journalismus. Ich finde, die Politik in Deutschland ist fast ein wenig konformistisch und zwar nicht nur, weil sie ganz häufig in Form einer großen Koalition inzwischen betrieben wird, sondern wenn Sie die Bundestagswahl angucken, die letzte, und Sie sind ein vehementer Befürworter der Atomkraft, Sie sind für Militäreinsätze, und zwar robuster, also unter Waffeneinsatz. Sie sind gegen den deutschen Steuerstaat in seiner für viele Ausländer wirklich stupenden Form. Mindestens für Schweizer, sagen wir es mal so. Mindestens für Schweizer. Wen hätten Sie wählen können 2013? Eigentlich ganz wenige. Die deutsche Politik ist sehr konformistisch. Das ist per se nichts, das kritisiere ich nicht. Das ist einfach so. Und ist da der Hauptstadtjournalismus ein Korrektiv? Ich glaube nicht, er transportiert diese Homogenität eigentlich weiter. Und das meine ich mit dem Ritualisierten. Es sind so diese kleinen Kämpfe, aber im Großen eigentlich eher nicht.
Herr Vater, möchte ich gleich dazu äußern. Ich würde gerne aber eben Herrn Jung noch kurz, weil wir ihn noch nicht hier in der Runde eingebunden haben. Herr Jung, Sie durchbrechen ja dieses Ritualisierte regelmäßig. Und es gibt Sprecherinnen, die haben ja auch letztens gesagt, als ich gefragt habe, gehen Sie eigentlich gerne in die Bundespressekonferenz, da sagte jemand, nee, wissen Sie, da ist jetzt immer so einer, der stellt immer so komische Fragen. Und er meinte Sie damit, Thilo Jung.
Schön.
Ja, ist ja die Frage. Auf jeden Fall, wie stark, wie wichtig ist es Ihnen, dieses Ritual zu durchbrechen? Ist das Ihre Triebfeder oder was treibt Sie an? Warum stellen Sie Fragen, die manche andere vielleicht nicht stellen?
Das haben wir uns auch immer wieder gefragt. Also ich habe da jetzt keine Motivation hinter gehabt, dass ich jetzt irgendwelche Rituale aufbrechen will, weil ich bin ja auch erst noch nicht mal 2 Jahre Mitglied und habe erstmal, ich glaube, das erste Jahr erstmal versucht zu verstehen, was hier abgeht. Also ich komme ja auch nicht aus klassischen Politredaktionen, wo ich gewohnt bin, wie über Hauptstadtpolitik gesprochen wird, sondern ich habe mir erstmal ein Jahr lang angehört, wie hier zwischen Journalisten, Hauptstadtjournalisten und der Regierung kommuniziert wird. Und es
kann, was ist Ihr Befund? Was geht da ab?
Das ist so ein Business-to-Business-Modell. Also gerade tagespolitische Journalisten, die einen Beitrag oder einen Artikel schreiben müssen, kommen hin, um sich ein Zitat abzuholen, um ein Quote zu bekommen und so weiter und so fort. Und die Sprecher kommen hin, um bestimmte Botschaften abzusenden. Also ich meine, ein Sprecher ist auch ein PR-Mann. Und Herr Seibert ist der, sagen wir mal so, der wichtigste PR-Mann des Landes. Und er versucht seine PR und das Volk zu bringen. Und da sind natürlich auch die Hauptstadtjournalisten die Transporteure dessen. Und meine Motivation war irgendwann einfach mal zu gucken, ob die Fragen, die sich mir stellen, also die vielleicht auch vom allgemeinen Interesse sind, hier überhaupt beantwortet werden. Und das haben wir dann irgendwann angefangen zu, anfangs habe ich irgendwie nur schriftlich dokumentiert, indem ich einfach nur die Protokolle mal irgendwie online gestellt habe, um zu sehen, ob das überhaupt die Leute interessiert. Irgendwann war dann letztes Jahr, glaube ich, der Ausgangspunkt, dass wir das gefilmt haben, der CIA-Folterbericht. Da wollte ich, das war so eine Herzensangelegenheit von mir, da wollte ich unbedingt, dass ich das mal auch filme, wie die Bundesregierung so tut, als ob sie damit gar nichts zu tun haben und gleichzeitig ja, weil es ein Alliierter ist, sich davon dann irgendwie auch versuchen zu distanzieren, aber irgendwie dann doch auch nicht. Und wir haben da so Schnipsel reingestellt und dann irgendwann haben die Leute, also auch die Zuschauer gesagt, hey, was wird denn da sonst noch gefragt? Wer stellt denn da sonst noch Fragen? Dann haben wir thematisch das eingestellt, also zu demselben Thema, zu dem ich gefragt habe, auch noch die anderen Kollegen eingestellt. Das wurde dann halt immer länger und dann irgendwann haben die Leute gesagt, ja, warum ladet ihr nicht das ganze Ding hoch? Also wir würden mal sehen, wie das ganze Ding funktioniert. Und mittlerweile machen wir das seit einem halben Jahr, dass wir das komplett online stellen abends und die Leute, also die meisten gucken sich diese Schnipsel gerne an, also da Hunderttausende, aber wir sind selbst überrascht, dass sich jede REC-PK hören und gucken sich ca. 20.000 bis 30.000 Menschen an. Und das finde ich gut, weil dadurch wird auch ein bisschen transparent, wie Politik funktioniert. Und Politik funktioniert ja nicht nur mit den Politikern und dem Apparat, sondern auch mit dem Hauptstadtjournalismus. Mhm.
Herr Vater, Sie wollten dazu was sagen. Sie haben jetzt, Herr Jung hat jetzt gesagt, Journalisten sind die Transporteure der PR der Regierung. Ist das der richtige Eindruck?
Halb und halb. Also erstens finde ich das toll, wenn er 20.000, 25.000 Leute hat, die sich mit dem beschäftigen, was er aus der Bundespressekonferenz raus transportiert. Das sind 20.000 Leute, 25.000 Leute, die in irgendeiner Weise etwas mitbekommen. Das ist für mich ein Teil der politischen Bildung, ganz ohne Zweifel. Ob das immer besonders gut oder schlecht gemacht ist, kann ich nicht beurteilen. Das Zweite ist, konformistisch kann ich die Situation so nicht ansehen. Wenn man die Bundespressekonferenz isoliert betrachtet, ja. Wenn Sie sich aber anschauen, dass die Bundespressekonferenz heute die Funktion hat, da holen die Journalisten sich noch sozusagen das Quote, das sie brauchen, um ihre Geschichte abzuschließen. Da kriegen sie ja nichts Neues. Wenn man sich vorstellt, dass um die Bundespressekonferenz herum viele Informationskanäle existieren, Gruppen und, da holt man sich ja das, was wirklich interessant ist. Da ergibt sich dann so etwas wie ein Zusammenspiel zwischen dem, zwischen der Institution und was die leistet und was die bringt und dem, was ich mir draußen hole. Das ist kein schlechter Zustand. Die Rolle des Journalisten dabei. Ich glaube, dass die Journalisten noch nie so große Chancen hatten, an Informationen zu kommen und eine eigene Meinung zu bilden und diese eigene Meinung auch unter die Leute zu bringen, noch nie so eine große Chance wie heute. Es gibt eine Fülle an Informationen, die hat es vor 10, 20, 30 Jahren noch gar nicht gegeben. So, die Journalisten, die damals gearbeitet haben, die haben sich mit einer begrenzten Anzahl von, sagen wir mal, Inputs zufrieden geben müssen. Heute ist alles transparent. Alles da. Man kann sich alles besorgen. Eine Riesenchance. Und Sie, unter den Bedingungen werden Sie ganz unterschiedliche Typen finden. Sie werden den Typ, der stur die Bundespressekonferenz abhakt und sich da, Sie werden ihn finden. Ich finde das hochinteressant, was er macht. Vielleicht etwas ganz Neues. Insofern sind die Berliner Parlamentskorrespondenten in einer so gesehen recht guten Situation. Ich lasse mal das ganze Ökonomische außen vor. Mhm. Besser jedenfalls als zu der Zeit, als die Journalisten aus ihren, sozusagen für ihre Milieus berichtet haben. Noch in den 70er Jahren, in den 60er Jahren war es eine Milieuberichterstattung. Die Schwarzen berichteten für die Schwarzen und die Roten für die Roten. Die Schwarzen waren im Ruderclub und die Roten waren dann in der gelben Karte. So,
das sind die Hintergrundkreise, ja.
Doch, diese lang andauernde Entideologisierung hat der Bundespressekonferenz gut getan.
Trotzdem funktioniert die Bundespressekonferenz ja immer noch so wie zu Anfang. Da sitzen die Journalisten, da sitzen die Regierungssprecherinnen und Sprecher. Gregor Mainz, ist das, wo man sagt, auch heute, wenn der Vater sagt, die Journalisten haben so eine große Freiheit, so viele Möglichkeiten zu berichten oder ihre Meinung zu bilden, welche Rolle spielt denn dann wirklich noch der einzelne Regierungssprecher und das, was er da sagt?
Sorry, ich muss einen kleinen Schritt zurückgehen, denn wenn hier der Eindruck entsteht, als sei die Bundespressekonferenz sozusagen der Transmissionsriemen der PR-Maschine der Bundesregierung, dann kann ich mir vorstellen, lieber Herr Jung,
so habe ich es auch nicht gesagt.
Nein, aber gesagt. Wenn hier der Eindruck entsteht, sagte ich, dass Sie dann der Einzige wären.
Habe ich auch nicht gesagt.
Dass Sie dann der Einzige wären, der die Regierungspressekonferenz 1:1 ins Netz stellt und somit diese Funktion erfüllt. Tatsächlich ist es doch so, dass wir sozusagen den Plausibilitätstest für die Regierung bilden, ob sie mit ihrer Argumentation öffentlich bestehen kann oder nicht. Sie bildet sich eine Meinung, wie sie im Vorfeld zu bestimmten Themen ein Wording vorbereitet und dann probiert sie es bei uns aus. Wenn es uns einleuchtet, dann werden wir es möglicherweise transportieren und kenntlich machen. Aber wenn nicht, dann werden wir es nicht transportieren oder nur transportieren, dass das nun wirklich nicht akzeptabel ist, diese Darstellung der Bundesregierung.
Also das würde doch dann aber heißen, dass es keinen Sinn macht oder dass es für den oder umgekehrt gefragt, macht es dann Sinn, die Bundespressekonferenz so ins Netz zu stellen, weil sie dann nicht von Journalisten bewertet ist oder nochmal mit anderen Informationen angefüllt wurde?
Darüber kann ich nun wirklich nicht urteilen, weil wir sind der Zusammenschluss von Hauptstadtkorrespondenten und was jeder Hauptstadtkorrespondent mit seinen Informationen macht, woher er sie auch bekommt, ob durch individuelle Recherche oder durch Fragen in der Bundespressekonferenz, das geht mich nichts an als Vorsitzender der BPK. Aber was ich wohl sagen kann, dass es nicht so 1:1 ist. Also die Bundesregierung erzählt irgendwas und wir berichten alle darüber. Also das kann man beim besten Willen auch nicht erklären, also erkennen. Die Bundesregierung kommt hin und sagt, wir machen eine tolle Arbeit und am nächsten Tag steht in allen Zeitungen, oh, die Bundesregierung macht eine tolle Arbeit. Also das habe ich noch nie erlebt.
Ich meine, in dem Sinne könnte man so umdrehen und sagen, dass ich wie kein anderer die PR der Bundesregierung übertrage. Also so wollte ich es ja nicht verstanden wissen. Wir wollen ja zeigen, wie die Bundesregierung informiert und wie sie argumentiert.
Und das kann man dann, da kann jeder selbst sehen und versuchen zu verstehen, ob demjenigen das einleuchtet. Und das kommt aufs Thema auch an. So würde ich sagen.
Okay, Herr Guyer, Sie wollten dazu was sagen.
Journalisten sind ja eine schreckliche Spezies Mensch. Die Bundespressekonferenz ist eine wunderbare Organisation. Aber wie wir halt so sehen, wir versuchen, Haare in der Suppe zu finden. Und das versuche ich jetzt auch. Weil ich finde schon, die Bundespressekonferenz hat ein Element, das Betriebsblindheit fördert. Eben weil es den Eindruck erweckt, die Journalisten sind wirklich im Driver's Seat, was sie nur zum Teil sind. Die Bundespressekonferenz funktioniert besonders dann gut, wenn es so die kleinen täglichen Routinefragen des Regierungsalltages aufdeckt und sich mit denen auseinandersetzt. Sie ist definitiv kein Ort der Auseinandersetzung über große Themen. Und das ist auch nicht schlecht. Ich finde nur, dann muss sich die Hauptstadtpresse ein bisschen auch überlegen, wie kriegen wir diese Betriebsblindheit, die wir in dem System drin haben, wie kriegen wir die raus? Und ich kann ja nur, ich bin ja nicht mehr, ich war jetzt 10 Jahre lang, habe ich das hier von Berlin aus gemacht, jetzt bin ich einfach Zeitungsnutzer oder Mediennutzer. Ich schreibe immer noch relativ viel über Deutschland, bin aber im Wesentlichen ja Mediennutzer inzwischen. Und ich muss eben doch schon feststellen, dass das ganze System der Hauptstadtpresse relativ konforme Meinungen produziert. Und da glaube ich, da fehlt es einfach der Hauptstadtpresse ein wenig bei all dem, dass man sich sagt, ja eben, wir sind die, die einladen und wir sind die, die sozusagen die Themen vorgeben, ein wenig an Selbstreflexion und an Kritik, sich zu überlegen, wie man mal wirklich out of the box denken würde.
Ich meine, das hat ja selbst der Außenminister vor ein paar Monaten festgestellt, diese Homogenität im Hauptstadtjournalismus auch, oder auch im Mainstream. Und das ist ja auch ein großes Problem. Und wenn man sich den George Packer-Artikel im New Yorker vor einer Weile anguckt, der hat ja unglaublich festgestellt, sag mal, was ist eigentlich hier in Berlin los? Wo ist denn die Debattenkultur? Wo wird denn wirklich mal thematisch debattiert? Also da ist das Thema nicht Flüchtlinge gut oder schlecht, sondern es geht auch mal wirklich um alle möglichen Fragen. Und die, also anders, wie hat er es gesagt, anders als in Amerika, wo es tausende Debatten gibt und es fast unmöglich ist, da irgendwie mal einen Konsens zu finden, wird in Deutschland, ist der Konsens Standard. Und das würde ich auch so unterstreichen. Also in gewisser Weise ist da schon ein gewisser Konformismus hier zu spüren.
Würde ich gerne Herrn ÖB nochmal zu fragen, haben Sie da oder können Sie da wissenschaftlich das irgendwie belegen oder haben Sie darüber geforscht, wie sich die Art der Fragen vielleicht entwickelt hat und welche Rolle, können wir ein Mikro hier hin haben? Also hat sich die Art der Fragen, hat sich das verändert oder die Offenheit der Antworten vielleicht auch?
Ich glaube, das hat sich soweit nicht sehr viel geändert, weil es war nicht, soweit ich es sehen kann, Ziel der BPK von Anfang an eine Orte der Debatte zu sein, sondern eher eine Kollektiv zu schaffen, eine Kollektivisierung der Kosten für die Journalisten und die Journalistengruppen dann zusammenzubringen, wegen materieller Gründe, wegen auch politischer und journalistischer Gründe. Und von vornherein war es klar, es gibt ein Kollektiv und eine Pressekonferenz und daneben gibt es diese verschiedenen Kreise, die sehr stark politisch waren etc. Aber zum Beispiel am Anfang an, wenn Adenauer sein Adenauer-Tee organisieren wollte, hat sich direkt die BPK eingesetzt, um zu sagen, dort müssen alle politische Lage eingeladen werden. Immer diese Kollektivisierung. Und das schafft in der Tat dieser Eindruck eine Homogenisierung, weil in Hauptstadtjournalismus, wenn man bei der Kanzler sitzt oder der Kanzlerin, bei einem Minister, streitet man sich nicht. Und, oder wenn, dann ist es unter drei. So muss es nicht rauskommen. Die Debatten finden dann statt in den Redaktionen, aber dann in Frankfurt, in Hamburg, in München und nicht in Bonn und danach in Berlin. Aber dieser Kollektiv war immer, ist immer lustig zu sehen. Es macht nicht permanent, die BPK macht nicht permanent einen Kampf für die Kollektive, das Kollektiv Journalisten, sondern ab und zu, wenn ein, und dieser Kampf kann sowohl gegen einen Journalist sein oder gegen eine Institution. Institution. Die neue Beispiele, wir haben gestern Abend von diesem Bundesverfassungsschutzamt gehört und wie die BPK reagiert hat. Aber 3 Jahre davor konnte sie auch ein Spiegeljournalist rügen, er respektiert nicht mehr die Regeln. Mhm. Also das ist schon was sehr einmalig, dass Journalisten andere Journalisten rügen, weil sie die kollektive Regeln nicht respektieren. Mhm. Es gab nur einen kleinen Moment, einen sehr interessanten Moment, wenn die Regierung von Bonn nach Berlin gekommen ist, so 3-4 Jahre, wo alle Politiker und Journalisten versucht haben, ein bisschen die Regeln umzugehen, zu sprengen, aber niemand hat sich wirklich konnte nicht die neue Regeln setzen.
Okay,
Schröder wollten andere Sachen tun, ging nicht. Ja. Andere Journalisten wollten Sachen tun, das ging auch nicht.
Okay, also man hält sich stark an Regeln, man ist sich ja des Vereins bewusst, dass man Mitglied in einem Verein ist, der eben gemeinsam für eine Sache steht, Birgit Schwarz.
Ja, Stichwort Regeln, ich weiß nicht, ob das allen im Saal bekannt ist, für mich war das auch neu, als ich nach Deutschland gekommen bin, unter 1, unter 2, unter 3. Unter 3 heißt, man erfährt etwas, aber man schreibt und berichtet nicht darüber, es darf nur sozusagen einfließen in die Bewertung einer Situation. Unter 2 keine konkrete Quelle, unter 1, also man darf sozusagen schreiben, sagen, wer der Zitatgeber, die Zitatgeberin ist. Das hat mich schon sehr erstaunt und es hat mich auch erstaunt tatsächlich, wie sehr diese Regeln eingehalten werden und wie schnell, und das Beispiel ist jetzt gerade genannt worden, man geächtet wird, wenn man diese Regeln bricht, weil manchmal, finde ich, gibt es dann schon Situationen, wo also Schweigen nicht die erste Journalistenpflicht ist oder sozusagen bestimmte Dinge nicht zu transportieren. Das ist, glaube ich, etwas sehr Deutsches auch, dass man sich diese Regeln gibt und dass man sich so starr daran hält. Wobei man auch dazu sagen muss, es passiert dann oft, dass unter 3 auch gar nichts Sensationelles gesagt wird. Das kommt nämlich auch noch dazu. Sondern, dass das eigentlich Banalitäten sind, die aber dann sozusagen in diesem Gewand der besonderen, exklusiven Information daherkommen. Das muss ich sagen, ist dann das eine oder andere Mal doch etwas unbefriedigend.
Ja, und wenn während der Regierungspressekonferenz Informationen unter 3 gegeben werden, dann gibt es einen Pfeifton, der drüber gelegt wird, dass man das dann zum Beispiel im Netz dann nicht versteht.
Hey. Schade, ja.
Ja.
Ich finde die Idee auch von einem Kollektiv, also ich weiß nicht, ob ich das befremdlich finden sollte, aber ich finde, das sollte nicht so sein. Also, dass wir Journalisten ein Kollektiv sind. Und ich habe das so ein bisschen gemerkt, das war ganz am Anfang, haben sich viele Kollegen aufgeregt über Themen, die ich thematisieren will und Fragen dazu stelle. Und da kam am Ende ein Kollege, der wurde fast handgreiflich und hat sich aufgeregt, das war auch an einem Freitag. Was thematisierst du denn hier? Das interessiert uns nicht. Stell Fragen, die uns alle interessieren. Wo ich mich zusammenreißen musste und sagen, ich wollte erst sagen, ja, du stellst dir auch Fragen, die mich nicht interessieren. Ich würde aber auch nie auf die Idee kommen zu sagen, dass du die Fragen hier nicht stellen solltest. Das geht einfach den anderen Kollegen nichts an, was mich interessiert und was ich von allgemeinem Interesse halte. Und da ist da kam dann die Idee von dem anderen Kollegen her, naja, wir sind hier ein Kollektiv und wir sollten uns alle nur daran halten, was uns alle interessiert. Dabei gibt es das nicht, was alle interessiert. Ich kann nur ahnen, was alle interessiert und das stelle ich dann. Aber ob das die anderen Kollegen interessiert, ist, muss mir auch egal sein.
Ja, ist ja die Frage, also die Journalisten als Gruppe oder wenn auch beschrieben als Meute, die dann auch gemeinsam funktioniert und gemeinsam Regeln hat und wo es auch bestimmte Dynamiken sich entwickeln. Herr Vater, wie sehr haben Sie das so empfunden, dass das ein Kollektiv ist?
Naja, Sie saßen vor mir. Und der Sinn dieses Kollektivs bestand darin, mich um die Fichte zu führen oder dabei zu ertappen, dass ich etwas nicht weiß. Ganz einfach. Ich glaube, dass solche Kollektive notwendig sind, unabhängig von einem Einzelfall. Ein Kollektiv bietet Schutz. Und es hat mich, wenn ich das nur am Rande hinzufügen darf, gestern, während der Einführung dieses ersten Tages, doch außerordentlich gestört, dass kein Redner darauf eingegangen ist, mal zu fragen, wie sieht es denn mit den Mitbestimmungsmöglichkeiten und den Mitentscheidungsmöglichkeiten der Journalisten in den Redaktionen aus? Kollektive Frage. Niemand hat das gemacht. Also das Gerechtigkeitsthema wird schon gar nicht mehr diskutiert. Das halte ich für einen großen Mangel. Ansonsten sind Journalisten, sind Redakteure, ob sie wollen oder nicht, im ideellen Sinne in einem Kollektiv. Sie haben ähnliche Interessen, sie haben ähnliche Probleme, sie haben ähnliche Konflikte. Das wurde auch manchmal in der Bundespressekonferenz deutlich. Klar, sicher. Noch ein Punkt. Ich habe die Bundespressekonferenz und das, was dabei rauskam als Arbeitsergebnisse, eigentlich nie so konform verstanden. Und vielleicht liegt es auch an mir. Stellen Sie sich vor, die Bundespressekonferenz zweite Hälfte 60er, erste Hälfte 70er Jahre. Das waren 10 Jahre, fast nur Konflikt. Konflikt zwischen Leuten, die die Friedens- und Ostpolitik schroff ablehnten, indiskretionierten, die Regierung vorantrieben und auf der anderen Seite die Leute, die diese Friedens- und Ostpolitik unterstützten. Die einen trafen sich im Ruderclub, die anderen in der gelben Karte. Das war schon etwas, was mit Mainstream oder mit Anpassung oder Konformität nichts zu tun hat.
Aber heute haben wir ja auch eine Menge Konfliktpotenzial. Und wenn wir sehen, wo die Gesellschaft jetzt ist, die einen sind für die Willkommenskultur, die anderen sind dagegen. Die Gesellschaft ist ziemlich gespalten, wenn man nach neuesten Umfragen geht. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt hier alles Friede, Freude, Eierkuchen in dieser Gesellschaft. Und würden Sie sagen, das bildet sich nicht ab heutzutage?
Es bildet sich so, wie es damals war, noch nicht ab. Ein Riss, wie er damals durch die Gesellschaft ging, ist heute nicht zu registrieren. Es gibt Leute, die protestieren, Pegida etc. pp., aber das sind immer noch Einzelne. Die Funktionseliten in Deutschland sind durch die Bank positiv. Ob sie sich genügend melden, die Ärzte, die Rechtsanwälte, Journalisten, weiß der Teufel, wer noch, und eine bestimmte Position unterstützen, ist eine andere Frage, aber in der Regel sind sie positiv eingestellt.
Das ist aber die Frage, was das denn für den Journalismus bedeutet. Da würde ich gerne Gregor Mainz nochmal zu fragen. Was bedeutet das denn, wenn Herr Vater das jetzt so sagt, dass man das nicht so spürt wie in den 70ern und Herr Guia hat es ja auch angesprochen, heißt das, wir sind da ja ein bisschen zu eingeschlafen als Journalisten?
Ich habe mal wieder erst noch ein anderes Problem mit den Begriffen, mit denen wir hier unsere Arbeit belegen, die führt dann direkt dahin, dass wir hier irgendwie konform unterwegs wären und dass die Bundespressekonferenz ein Kollektiv sei, kann ich nun wirklich nicht erleben. Also insofern, wie auch Kollege Jung gerade schon sozusagen aus dem Leben des Brian die Szene zitiert hat, wir sind alle Individualisten und einer schreit, ich nicht. Also das hat schon was, also jeder geht dahin, jeder hat vorher mit seiner Redaktion gesprochen und wenn er die Frage nicht stellt, die Zentrale interessiert, ja, sorry, warum schicken wir den Mann denn extra nach Berlin? Warum bezahlen wir denn so viel Geld für den, dass der die entscheidende Frage des Tages stellt? Und wenn das nun mal zufällig ein Thema ist, was sehr viele interessiert, ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt heute sehr viel über die Tornado-Einsätze der Bundeswehr über Syrien fragen werden. Ja, ist das jetzt konformistisch, dass uns das alle interessiert?
Ja, oder es geht ja darum, dass wir uns an bestimmte Regeln halten.
Oder sind wir ein Kollektiv? Und da muss ich sagen, also wenn wir das Kollektiv dann wirklich auf die Arbeitsmöglichkeiten hinführen, dann kaufe ich den Begriff. Dann geht es darum, dass wir als Bundespressekonferenz immer dann hinter den Kulissen in Erscheinung treten, wenn beispielsweise eine spannende Untersuchungsausschusssitzung ist und dieser Bundestagsausschuss sich entschlossen hat, in einen Raum zu gehen, wo gerade mal 10 Zuschauer Platz finden. Dann mischen wir uns ein und fragen, ob wir nicht einen anderen Ausschusssaal auch dafür finden, wo vielleicht 150 Kollegen dann oben Platz nehmen können. Das sind so Sachen. Oder wenn vor Koalitionsrunden im Kanzleramt im strömenden Regen alle draußen stehen müssen und die Gesundheit in Gefahr bringen, dann kann man auch mal gucken, ob vielleicht das Kanzleramt für die Zeit des Wartens schon geöffnet werden kann. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir sagen, ja, da treten wir auch als Bundespressekonferenz in Erscheinung, um die Interessen unserer Mitgliedschaft in Sachen Arbeitsmöglichkeiten klarzumachen. Aber ansonsten habe ich da Probleme mit diesen Begriffen.
Eigentlich wollen Sie noch was sagen dazu, ob wir ein bisschen zu eingeschlafen sind, in dem Sinne, dass wir vielleicht bestimmte Konflikte, die es gibt in der Gesellschaft, dass wir die zu wenig abbilden?
Ich weiß es nicht. Ich hab dies nur noch in der Schlussphase erlebt, dass die Bundespressekonferenz zweigeteilt war in die Schwarzen und die Roten, die beide ein gewisses Sendungsbewusstsein hatte. Das machte sich dann auch bei den Vorstandswahlen immer sehr kompliziert bemerkbar. Also wenn da oben ein ein Schwarzer war, dann mussten da unten aber ganz viele Rote sein und da oben ein Roter und darunter. Ich weiß nicht, also mir geht es so, dass das nicht unbedingt ein Qualitätszeichen ist dafür, ob man sich jetzt irgendwo ideologisch festgelegt hat oder nicht.